Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, herzlich willkommen, da seid ihr wieder und wir sind's auch. Eine neue Folge für euch, Podcast Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen und wenn ich hier alleine wäre, wäre es langweilig. Und deswegen ist ja auch der Peter da.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer mittlerweile 75. Episode
Richtig. Von
Tatort Krankenhaus.
Ich habe gar nicht auf die Nummerierung geguckt.
Wir nähern uns der 100. Also
ja.
So lange werden wir auf jeden Fall noch machen.
Ja, wir haben letztens auch eine Hörermail bekommen. Da stand auch drin, ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch. Setzt ein gewisses Stück unter Druck, aber du, wenn es so gewünscht ist, Peter, da müssen wir liefern.
Und das werden wir auch tun.
Das machen wir auch. So, viele von euch, die es nicht abwarten konnten, hören uns jetzt wahrscheinlich gerade an einem Donnerstag. Bleibt weiter mit Tag verstreichen lassen, dann ist schon Freitag. Also wir heute in der Aufnahme sind an einem Sonntag. Es ist Sonntag bei Peter und mir gerade. Ich sitze schön im beschaulichen Gütersloh und du bist immer noch so weit weg am Wörthersee in Österreich. Peter, und du platzt ja heute fast. Du möchtest unbedingt eine Geschichte erzählen. Du hast sie auch mir noch nicht erzählt. What happened am Wörthersee?
Ja, what happened am Wörthersee? Gibt eine ganz schöne kleine Anekdote.
Hau raus.
Und zwar war es so, dass ich hier eine Nachbarin gefragt habe, ob sie denn jemand wüsste, wo man Wild erwerben kann. Also ich esse ganz gerne Wild, sei es Wildschwein, Reh oder auch Hirsch. Und nach ein, zwei Tagen hat sie mir dann eine Nummer von einer Dame gegeben, die an sich auch Bäuerin ist und gleichzeitig Jägerin. Mhm. Und da sollte ich mich mal melden und die könnte mir Wild zur Verfügung stellen. Und dann habe ich da angerufen und sie sagte, ja, wir haben auch gerade ein Reh geschossen. Da bin ich dann hingefahren und habe dann Andrea angetroffen. Und sie übergab mir dann das Reh und dann habe ich gefragt, was ich denn bezahlen muss. Und dann dachte sie, nee, muss nichts bezahlen. Wir waren mittlerweile, wie ihr raushört, beim Du angekommen. Dann fragte ich ja, wieso nicht? Und dann sagte sie, das kam für mich dann ganz überraschend, ja, ich bin großer Fan deines Podcasts.
Nee.
Ja, das also... Ich dachte, okay, jetzt wir waren so in der Diaspora, würde ich mal sagen, so ganz weit weg von der Zivilisation. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Und da ist jemand, der seit der ersten Folge, so sagte mir Andrea, Fan unseres Podcasts ist. Und dann toppte sie die ganze Geschichte noch damit, dass sie sagte, als wir telefoniert haben, habe ich abends meinem Mann gesagt, diesen Peter, den kenne ich von der Stimme her. Das ist doch bestimmt der von Podcast. Also wir kannten den Namen nicht oder sie kannte meinen Namen nicht, aber an der Stimme hat sie dann erkannt, dass ich wohl der Podcast-Peter bin.
Podcast.
Und so war es.
So nenne ich dich ja sofort auch.
Ja, das war schon sehr süß und hat mich gefreut, dass wir da auch in Österreich so in der Diaspora, ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht, das ist eine sehr, sehr schöne Gegend, also das sei gesagt, aber doch so ein bisschen abseits vom Schuss, dass wir da auch gehört werden und erkannt werden sogar. Also das war schon eine tolle Sache.
Also Andrea, an der Stelle auch Grüße von mir, weil du hörst uns ja bestimmt in diesem Augenblick. Das nächste Reh wartet dann hoffentlich auf Podcast-Peter. Andrea, bitte, wenn Peter vorbeikommt, begrüße ihn mit Podcast-Peter. Tu mir den Gefallen. Ach schön, ja, jetzt hast du neue Freunde in Österreich. Jetzt haben wir einen neuen Fall für euch.
Genau, und da geht es nämlich um Ansgar und der ist 71 Jahre alt und er hat ein Problem mit seiner Galle und das erzählt uns jetzt Tanina.
Konkret ist es seine Gallenblase, die ihn wirklich mittlerweile buchstäblich in die Knie zwingt. Das ist keine spontane Geschichte. Schon seit Jahren plagen ihn immer wieder diffuse Schmerzen im rechten Oberbauch. Die kommen in Wellen, manchmal drückend, manchmal stechend und oft begleitet von einem flauen Gefühl. Ihm ist dann übel oder hat ein Völlegefühl, vor allem nach fettigem Essen. Anfangs sind das nur so ganz kurze Episoden, aber mit der Zeit werden sie häufiger und sie dauern auch länger. Sein Hausarzt spricht von Gallenstein, konkret von einer sogenannten Mikrolithiasis. Ja, Gallensteine, also das klingt ja alles erstmal harmlos.
Ja, könnte man meinen, aber Mikrolithiasis, das sind winzige, ganz kleine Kristalle, die sich in der Galle bilden. Man kann die sich so vorstellen wie so ganz feiner Sand von irgendeiner Urlaubsinsel. Und sie sind sehr oft der Beginn einer Gallensteinerkrankung und können, obwohl sie so klein sind, ziemlich große Probleme machen. Also wenn sie nämlich in die Gallengänge geraten, können sie sehr starke Schmerzen, Entzündungen oder sogar im schlimmsten Fall einen Gallenstau verursachen.
Ansgar versucht es auch sehr lange konservativ. Er stellt seine Ernährung um, nimmt dementsprechende Medikamente. Er soll Geduld bewahren. Aber irgendwann sagt der behandelnde Gastroenterologe den entscheidenden Satz: Wir müssen jetzt über eine Entfernung der Gallenblase nachdenken. Das ist natürlich schon mal eine Spur heftiger.
Ja, also die Mikrolithiasis, die muss nicht automatisch operiert werden. Aber wenn diese feinen Kristalle Beschwerden verursachen, zum Beispiel Koliken, die sehr schmerzhaft sind, oder eine Entzündung der Gallenblase oder den angesprochenen Gallenstau, dann ist das schon ein Warnsignal. Und in diesen Fällen empfiehlt man die Entfernung der Gallenblase, um weitere, dann ernsthaftere Komplikationen zu verhindern.
Ansgar ist auf jeden Fall ein wenig zurückhaltend, was diesen Eingriff betrifft, und er hat auch seine Gründe dafür. Denn vor 6 Jahren wurde er schon mal am Bauch operiert in seiner Heimat in Kroatien. Und damals entfernte man ihm einen Teil des Dickdarms, eine Hemikolektomie, wegen eines großflächigen Polypen, der entartet zu sein drohte. Diese Operation verlief gut, ja, aber die Narbe zieht sich seitdem quer über seinen gesamten Bauch. Und unterhalb des Nabels hat sich im Laufe der Jahre eine Vorwölbung gebildet. Das ist eine sehr instabile Stelle in der Bauchdecke, eben entstanden durch diese frühere OP. Trotz dieser Vorgeschichte halten die Chirurgen in der von Ansgar gewählten Klinik eine laparoskopische Entfernung der Gallenblase, also in Schlüssellochtechnik, vorgenommen für vertretbar. Sie sagen, es ist ein Routineeingriff. Wenig belastend, ambulant vielleicht nicht, aber nur mit kurzem stationärem Aufenthalt.
Ja, dazu vielleicht eine kurze Erklärung. Also die Gallenblase liegt auf der Unterseite der Leber, relativ dadurch geschützt. Und wenn sie entfernt werden muss, geschieht das heute fast ausschließlich durch diese Schlüssellochtechnik. Das heißt, über 4 kleine Einschnitte in der Bauchdecke werden Kamera und feine Instrumente eingeführt. Und Ziel ist es, das sogenannte Kalotsche Dreieck freizulegen. Das ist ein anatomisch definierter Raum, in dem sich die Gallenblasenarterie und der Verbindungsgang zum Hauptgalle, so kann man es vielleicht sagen, befinden. Und dieses Dreieck muss klar sichtbar gemacht werden, um die Strukturen korrekt zu identifizieren und dann Verletzungen dadurch zu vermeiden.
Wie gesagt, Ansgar ist noch nicht so ganz begeistert von diesem Eingriff, aber er lässt sich das ausführlichst erklären und entscheidet sich dann für die Operation. Und die Operation soll im August 2020 stattfinden. Es ist alles geplant. Es handelt sich auch nicht um eine Notfalloperation, wie wir wissen. Die Blutwerte sind in Ordnung, der EKG-Befund unauffällig und die Anästhesie ist vorbereitet. Am Morgen der Operation wird Ansgar früh geweckt, nüchtern natürlich, wie vorgeschrieben. Die Stimmung im Vorbereitungstrakt des OPs ist sachlich, wird alles nochmal durchgesprochen. Die Pfleger scherzen da ein bisschen, also Stimmung ist gut. Einer der Pfleger legt ihm den Zugang und ein anderer schiebt das Bett in Richtung Schleuse. Soweit alles nach Plan, aber die OP verläuft leider nicht wie aus dem Lehrbuch. Schon beim ersten Blick in den Bauch zeigt sich, die Anatomie ist verändert. Die Voroperation, über die wir gesprochen haben, hat Spuren hinterlassen. Es gibt zahlreiche Verwachsungen, sogenannte Adhäsionen, zwischen der Gallenblase und dem großen Netz. Das nennt man, Peter, korrigier mich, Omentum majus.
Da ist nichts zu korrigieren.
Ach so, deswegen schweigen im Wald. Sehr gut. Ja. Also Millimeter für Millimeter tastet sich der Chirurg vor, um da irgendwie einen Überblick zu gewinnen. Er löst so ganz mühsam die Verklebungen mit einem Elektrohäkchen. Schließlich gelingt es, die Gallenblase so weit zu mobilisieren, dass sie von hinten dargestellt werden kann. Der nächste Schritt jetzt ist entscheidend, die Freilegung des sogenannten, hast du schon angesprochen, Kalotschen Dreiecks, der die Verbindung zwischen Gallenblase, Leber und Hauptgallengang umfasst. Aber auch hier ist die Situation sehr unübersichtlich für den Operateur. Die Darstellung der Gallenblasenarterie gelingt, auch der Verbindungsgang zwischen Gallenblase und Hauptgallengang wird sichtbar, aber er ist ungewöhnlich breit und das sollte er an der Stelle nicht sein.
Nein, also normalerweise wird dieser Verbindungsgang mit einem Clip abgeklemmt und dann durchtrennt. Und in Ansgars Fall war dieser Gang jedoch so breit, dass sich die Chirurgen für ein anderes Vorgehen entschieden haben, nämlich für den Einsatz eines Gerätes, das gleichzeitig Gewebe durchtrennen und beide Enden mit kleinen Titanklammern verschließen kann. Das birgt aber auch Risiken, nämlich vor allem, wenn die Anatomie, wie hier in dem Fall von Ansgar, unklar ist.
Ja, bei Ansgar wird die betroffene Arterie doppelt geklippt, zur Leber hin und auch zur Gallenblase und dann durchtrennt. Anschließend Ansgars Gallenblase in, ja, man nennt das, glaube ich, einen Bergebeutel aus dem Bauch dann rausgezogen durch eine der Öffnungen. Anschließend legt der Chirurg eine Drainage, die eventuell Blut oder auch Gallenflüssigkeit aus dem Bauchraum ableiten soll. Das kennen wir alle. Schon am ersten Tag nach der Operation ist die Drainage kaum noch gefüllt. Ein gutes Zeichen. Die Ärzte entscheiden, sie zu ziehen. Allerdings zu früh, wie sich später zeigt. Denn am zweiten Tag beginnt Ansgar sich zu verändern. Er klagt über zunehmende Schmerzen im rechten Oberbauch. Die Laborwerte steigen, insbesondere das Bilirubin. Peter, an der Stelle Exkurs gefällig.
Ja, Bilirubin, das hört man sicherlich häufiger, wenn man in diesen Bereichen unterwegs ist, der Medizin. Das ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs. Es wird normalerweise über die Leber in die Galle ausgeschieden. Wenn die Gallengänge aber blockiert oder verletzt sind, dann staut sich das Bilirubin zurück. Es gelangt ins Blut und führt zu einer Gelbfärbung der Haut, dem sogenannten Ikterus.
Ist das das, was ich jetzt Gelbsucht nennen würde?
Genau, die ist gemeint. Und hohe Bilirubinwerte sind ein Warnsignal dafür, dass ungewollt Galle austritt und in die Bauchhöhle oder in umliegendes Gewebe gelangt. Und auch oftmals ein Zeichen für einen Gallengangverschluss.
Bei Ansgar wird die Lage natürlich jetzt sofort gecheckt. In der Sonographie zeigt sich freie Flüssigkeit um die Leber herum. Eine Punktion bringt dann die bittere Erkenntnis, die Flüssigkeit ist gallig. Und um der Ursache auf den Grund zu gehen, wird noch am selben Tag eine ERCP durchgeführt, also eine endoskopische Untersuchung, bei der ein Kontrastmittel in die Gallengänge gespritzt wird. Dabei zeigt sich, der Gallengang ist vollständig unterbrochen, ein sogenannter Abriss. Zusätzlich wird dann noch ein CT des Abdomens durchgeführt und das zeigt freie Flüssigkeit auch um die Milz herum. Jetzt besteht der Verdacht auf eine beginnende Bauchfellentzündung und ein erster Versuch, die Situation konservativ zu stabilisieren, nämlich mit Antibiotika, bleibt erfolglos. Die Klinik erkennt, Mensch, diese Verletzung, die kann hier gar nicht mehr versorgt werden, das kriegen wir nicht hin. Also wird Ansgar verlegt in das nächstgelegene Universitätsklinikum. Da wird sofort eine Notfall-OP angesetzt. Die Chirurgen öffnen den Bauch über einen großen Längsschnitt. Also das war's jetzt mit Schlüssellochtechnik. Was sie vorfinden, ist dramatisch. Galle hat sich in allen vier Quadranten des Bauchraums verteilt. Und das ist nun gar nicht gut.
Nee, das ist ganz und gar nicht gut, weil die Gallenflüssigkeit, die ist hochgradig reizend für das Bauchfell. Und gelangt sie unkontrolliert in den Bauchraum, führt das zu einer schweren, oft lebensbedrohlichen Entzündung. In diesem Fall spricht man von einer Vierquadranten-Peritonitis, weil alle Regionen des Bauchraums betroffen sind. Das ist ein schwerwiegender Notfall, der sofortiges Handeln erfordert.
Ansgars Chirurgen erkennen diese Notfalllage und auch die Ursache. Der Gallengang ist nicht nur verletzt, er ist auch vollständig durchtrennt und noch schlimmer, auch die rechte Leberarterie ist mit durchtrennt. Und diese Situation wird als eine der schwersten Formen der Gallengangsverletzungen eingestuft. Diese durchtrennte Leberarterie wird dann mit einem Clip verschlossen. Eine Rekonstruktion ist nicht mehr möglich. Und dann wird eine neue Verbindung zwischen dem Gallengang und dem Dünndarm geschaffen. Der Bauchraum wird anschließend intensiv gespült, alle entzündeten Flüssigkeiten entfernt. Es werden mehrere Drainagen eingelegt und Ansgar kommt in diesem Moment intubiert auf die Intensivstation. Er erhält diverse Antibiotika, um die Gallenbakterien und mögliche Pilze abzudecken. Die gute Nachricht, wenn wir in diesem Verlauf überhaupt von einer guten Nachricht sprechen können, es zeigen sich keine Anzeichen für eine Lebernekrose. Trotz des Verlusts der rechten Leberarterie, aber Ansgar ist sehr geschwächt, der Blutzucker entgleist, auch eine latente Schilddrüsenunterfunktion wird jetzt festgestellt und beides medikamentös behandelt. Langsam, ganz langsam stabilisiert sich sein Zustand und die Drainagen können entfernt werden. Am 4. September 2020, also 11 Tage nach diesem verhängnisvollen Eingriff, wird Ansgar aus der stationären Behandlung entlassen. Was bleibt, sind Erschöpfung, Schmerzen und natürlich die Frage, ob das alles hätte anders laufen können. Ja, und das genau fragen wir uns auch, ihr euch mit Sicherheit auch. Und wir fragen das auch dich, Peter, an dieser Stelle.
Ja, hier bin ich aber erst viel später auf den Plan getreten. Hier war es nämlich so, dass nicht Ansgar im Anschluss tätig geworden ist, sondern seine gesetzliche Krankenkasse ist gerichtlich gegen den Arzt bzw. den Krankenhausträger vorgegangen.
Okay, diesen Weg höre ich jetzt zum ersten Mal in den ganzen Fällen, die wir hier schon bei uns hatten. Peter, wieso ist das so geschehen?
Also die Krankenkassen gehen dann gerichtlich vor, wenn sie meinen, sie hätten eigene Regressansprüche. Es ist ja so, dass wenn ein Krankenhausaufenthalt abgeschlossen ist, doch nicht unerhebliche Kosten mitunter anfallen. Gerade wenn man mal auf einer Intensivstation lag, das kann auch schon vierstellige Beträge kosten, dann fallen sehr, sehr hohe Kosten für die Krankenkasse an. Und wenn die meinen, da ist ein anderer für verantwortlich, dass wir diese Kostenlast zu tragen haben, dann werden die mitunter auch selbst aktiv und klagen ihre Regressansprüche ein. Es ist auch so, dass wir ab und an Krankenkassen vertreten, weil wir mit denen vertrauensvoll zusammenarbeiten, und wir machen dann deren Regressansprüche geltend. Und das hat den Vorteil, dass wir durch dieses Verfahren auch Kenntnisse für den Mandanten gewinnen können. Aber es ist nicht immer so, dass wir den Mandanten dann vertreten, beziehungsweise den Versicherungsnehmer. Das machen auch manchmal andere Anwälte. Aber oftmals ist es auch so, dass wir die Krankenkasse und den Versicherungsnehmer, in dem Fall dann unseren Mandanten, vertreten. Und früher war es so, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, da waren die Krankenkassen sehr, sehr zurückhaltend bei der Geltendmachung eigener Ansprüche. Die haben immer gewartet, bis der Patient, der Versicherungsnehmer selbst aktiv geworden ist. Und wenn der Erfolg hatte, dann kamen sie und sagten, ach, gib uns doch mal das Urteil, den Vergleich. Jetzt schauen wir mal, ob wir selbst Regress nehmen können. Mhm. Das hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren doch geändert. Es sind spezielle Abteilungen eingerichtet worden bei vielen Krankenkassen. Die sind da ganz anders aufgestellt, glücklicherweise. Das hilft auch, wie gesagt, den Versicherungsnehmern. Und die machen dann, wenn sie hohe Kosten hatten, ihre Ansprüche schon richtigerweise gelten. Ne?
Also mich wundert es jetzt auch wirklich an dieser Stelle, Peter, wenn ich dich ja kurz unterbrechen darf, dass das wirklich zum ersten Mal jetzt in unseren Fällen auftaucht, diese Konstellation. Weil, ich meine, wenn ich irgendwas von der Krankenkasse haben will, dann, man kennt das ja, viele Sachen werden ja auch erstmal abgelehnt. Also die gucken ja schon hinter ihrem Geld definitiv her. Dass es so selten bisher in diesen Fällen passiert ist, dass die gesagt haben, was sind denn das auf einmal bei dem Patienten XY für horrende Kosten? Da gehen wir mal nach.
Ja, das macht sehr wohl Sinn, weil oftmals belaufen sich die Kosten auf sechsstellige Beträge und da lohnt es sich schon für die Krankenkasse dann nachzufassen. Wir vertreten auch Krankenkassen und das ist auch gut und richtig so, weil das eine Hilfestellung für den Versicherungsnehmer ist. Und die haben ja eigene Ansprüche, die haben ja Regressansprüche. Das ergibt sich, ich will die Norm einmal kurz nennen, das Paragraph 116 SGB Römisch 10, das ist so die Grundlage für die Ansprüche der Krankenkasse. Da ist es jetzt zunehmend so, dass die dem Ganzen nachgehen und da auch Gelder generieren können, die ansonsten früher zumindest verloren waren. Und jetzt holen die sich da entsprechende Gelder von den Schädigern zurück.
Peter, wie lief denn das Prozedere jetzt bei dieser Konstellation weiter ab?
Ja, wenn die Krankenkasse selbst als erstes tätig wird, dann holen die natürlich über den medizinischen Dienst ein Gutachten ein. Das haben die in dem Fall auch gemacht und das war entsprechend positiv. Ich kann vielleicht mal kurz wiedergeben, was der Gutachter des medizinischen Dienstes mitgeteilt oder festgestellt hat. Und zwar sagt er, dass bei der streitgegenständlichen Operation, also der von Ansgar, die Durchführung des Eingriffs, die war grob fehlerhaft. Also kein einfacher Fehler, sondern ein grober Fehler. Mit diesem Gutachten ist dann die Krankenversicherung an die Versicherung des Krankenhauses herangetreten und sagt, hier, wir haben ein Gutachten, das bestätigt einen groben Fehler. Seid ihr bereit, unsere Regressansprüche zu befriedigen? Mhm. Und wen wundert's? Das war nicht der Fall. Die Versicherung war nicht bereit, die Ansprüche außergerichtlich zu befriedigen. Und daher musste auch die Krankenkasse klagen. Das haben die dann auch getan. Und das Gericht hat ein weiteres Gutachten eingeholt. Es hätte an sich auch sich allein auf dieses Gutachten stützen können bei der Urteilsfindung, also auf das Gutachten des medizinischen Dienstes. Das ist aber ganz, ganz selten der Fall, dass das Gericht nicht auch selbst ein Gutachten in Auftrag gibt. Wir haben Fälle, wo wir 2, 3 Gutachten, also auch Privatgutachten im Vorfeld hatten, die eigentlich eine eindeutige Sprache sprechen, ganz klar sind in der Feststellung, dass ein grober Fehler oder zumindest ein Fehler vorliegt. Aber auch in den Fällen holen die Gerichte in allermeisten Situationen selbst noch ein Gutachten ein, obwohl man mal darauf verzichten könnte. Aber das wird nicht gemacht. Also es gab auch einen Gerichtsgutachter und der sagt auch, die Durchtrennung des Hauptgallengangs und der rechten Leberarterie war eindeutig fehlerhaft. Er sagt aber, das war kein grober Fehler, sondern das kann mal passieren, wenn die anatomischen Verhältnisse dann entsprechend schwierig sind oder die Sichtverhältnisse eingeschränkt. Darum hat er gesagt, das ist nur ein einfacher Fehler. Insoweit hat er sich unterschieden vom Gutachter des medizinischen Dienstes.
Was natürlich im Falle von barem Geld, Schmerzensgeld, ein Riesenunterschied ist, nehme ich mal an. Einfacher Fehler und grober Fehler.
Ja, das ist der größte Unterschied ist bei der Beweissituation, weil dann die Beweislast ist ja beim groben Fehler eine andere als beim einfachen Fehler. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer nochmal hören, was ist denn ein grober Fehler? Da hat der Bundesgerichtshof so eine Definition vor vielen, vielen Jahren schon einmal festgesetzt und die gilt eigentlich noch immer. Und zwar ist ein grober Fehler dann vorliegend, wenn der Arzt einen Fehler begeht, der aus objektiver, ich betone das ganz bewusst, weil es kommt auf das Objektive an, nicht auf das Subjektive. Ne? Also nicht auf die Übermüdung oder ich habe jetzt hier alleine 10 Patienten betreuen müssen. Also der aus objektiver ärztlicher Sicht unverständlich ist und einem Facharzt schlechterdings nicht unterlaufen darf. Mhm. Und wir haben schon gehört und gelernt, das ist an sich eine Rechtsfrage und keine medizinische Frage. Aber die Gutachter geben da auch oftmals so auch mitunter ungefragt ihren Senf dazu. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen abschätzig, so ist es aber nicht gemeint. Aber letztendlich entscheiden das die Juristen, ob das ein grober Fehler ist oder nicht. Aber hier war der eine für einen groben Fehler, der andere sagt, nee, das kann passieren. Und da muss das Gericht entscheiden, ja, was macht es denn daraus?
Mhm. Wir haben ja schon oft und wenn nicht sogar in jedem Fall drüber gesprochen, wie wichtig die Aufklärung ist. Bei Ansgar war es ja so, er war ja auch erst nicht so einverstanden, dann halt nochmal operiert zu werden. Er war ja sehr zurückhaltend. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, er ist dann vernünftig aufgeklärt worden, so habe ich es formuliert. Aber ist er das denn auch wirklich?
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es wurde nicht ausreichend darauf eingegangen, dass bei ihm ja etwas im Vorfeld sich ereignet hat. Also es gab ja eine besondere Risikosituation bei ihm, nämlich die vorangegangene Bauchoperation, die immer einhergeht mit der Gefahr von Verwachsungen und auch sich schneller bildenden Entzündungen im Bauchraum. Und die damit bestehende erhöhte Risikolage für eine laparoskopische Operation, auf die ist man nicht eingegangen, nicht ausreichend. Da hätte er weitergehend aufgeklärt werden müssen. Und das hat das Gericht auch später dann bemängelt.
Stopp, nur dass wir es alle richtig verstehen. Also die Ärzte haben ihn schon aufgeklärt über das, was sie jetzt operieren müssen. Aber sie haben ihn nicht darüber aufgeklärt, was das für Risiken birgt im Zusammenhang mit der vorangegangenen Operation und auf was sie da vielleicht stoßen können. Also die haben wirklich nur die aktuelle Operationsvorgehensweise mit ihm besprochen und nicht im Zusammenhang auf das, was sie da vielleicht an Verwachsung stoßen könnten.
Genau, über die besonderen Risiken, die bei ihm vorgelegen haben, gerade auch für diese Schlüssellochtechnische Operation. Und er hätte darüber aufgeklärt werden müssen, dass bei seiner Situation eigentlich die Indikation einer offenen Operation vorrangig gewesen ist. Okay. Ne? Und das ist unterlassen worden. Wenn er das gewusst hätte, hätte er sich vielleicht eine Zweitmeinung eingeholt oder hätte sich ausführlicher über eine offene Operationstechnik unterrichten lassen und geschaut, vielleicht gibt es eine spezialisiertere Klinik für diese Art von Eingriff. Er muss ja nur darlegen, dass er sich in einem Entscheidungskonflikt befunden hat. Es ist nicht notwendig, dass er sich dann gegen die Operation entschieden hätte, sondern es reicht aus, wenn man einen Entscheidungskonflikt, also dass man vielleicht eine Zweitmeinung, wie gesagt, eingeholt hätte oder vielleicht zu einer spezialisierten Klinik gegangen wäre. Das reicht schon aus, wenn es um die Frage der Aufklärung geht. Und darum haben wir diese verschiedenen Haftungsquellen, die dazu geführt haben, dass die Krankenkasse in ihrem Prozess Recht bekommen hat. Und es musste dann der gesamte entstandene Schaden dem Krankenversicherer ersetzt werden. Es gab ein entsprechendes Urteil. Das war ja insoweit für uns dann hilfreich, auch wenn das keine präjudizielle Wirkung hat, wie der Jurist so schön das Ganze nennt. Das heißt also, es ist nicht bindend für ein nachfolgendes Gericht. Also wenn Ansgar hätte auch klagen müssen, wir haben uns hier außerrichtlich verständigt, aber wenn Ansgar hätte klagen müssen, dann kann das Gericht auch anders entscheiden. Also es ist nicht gebunden an das Urteil des anderen Verfahrens des Krankenhausversicherers. Das ist nicht zwingend so. Man kann davon abweichen. Natürlich ist das schon ein Indikator dafür, in welche Richtung das Ganze geht. Aber es ist nicht rechtlich bindend. Das ist ganz, ganz wichtig.
Peter, was wir jetzt noch gar nicht gehört haben, sind Summen.
Ja, also wir wissen nicht, wie hoch genau letztendlich die Regressansprüche des Krankenversicherers waren. Aber wir haben außergerichtlich die Ansprüche von Ansgar geltend machen können und ziemlich erfolgreich, nämlich 96% der geltend gemachten Schadensersatzsumme haben wir dann auch außergerichtlich im Vergleichswege realisieren können. Und das war ein Betrag von über 35.000 Euro, der dann auch gezahlt worden ist, ohne dass man die Gerichte wieder in Anspruch nehmen musste. Also da hat der Versicherer des Krankenhauses gesagt, okay, wir sind jetzt einmal verurteilt worden, wir gehen davon aus, das passiert jetzt nochmal. Und darum lassen wir uns lieber darauf ein, dass wir hier außergerichtlich eine Verständigung herbeiführen. Und so war es dann auch. Und dann konnte das relativ zeitnah auch geklärt werden. Und darum schließt sich da der Kreis, was ich gesagt habe. Es ist mitunter hilfreich, wenn die Krankenkasse vorangeht und dann noch Erfolg hat, dann hat es der Versicherungsnehmer deutlich einfacher.
Wissen wir eigentlich, wie es Ansgar heute geht?
Nein, kann ich nichts zu sagen. Also danach hat sich dann kein weiterer Kontakt ergeben. Das ist mir nicht bekannt. Vielleicht abschließend noch ein wichtiger Hinweis. Man kann natürlich nicht immer abwarten, bis die Krankenversicherung ihre Ansprüche geltend gemacht hat. Das kann ja mitunter auch Jahre dauern und dann sind möglicherweise die eigenen Ansprüche schon verjährt. Darum muss man Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Gegenseite auffordern, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. Also Maßnahmen ergreifen, dass die eigenen Ansprüche nicht verjähren. Also da darf man nicht sagen, ach komm, wir schauen mal, was der Krankenversicherer macht und wenn der in 5 Jahren Erfolg hat, dann komme ich. Nee, das geht so nicht. Dann könnten die Ansprüche verjährt sein. Und da muss man entsprechend auch selbst aktiv werden. Da muss man entsprechende Maßnahmen ergreifen, aber das kann der Patientenanwalt. Und dann kann man auch in aller Regel dann abwarten. Es sei denn, der Versicherer des Krankenhauses stellt sich quer, gibt diesen Einredeverzicht nicht ab. Dann muss man andere Maßnahmen ergreifen, um die Verjährung zu verhindern. Und das ist im Regelfall dann, dass man selber klagen muss, parallel zur Krankenkasse.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt wieder einiges mitnehmen aus unserer aktuellen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Heute mit dem Titel Kleine Steine, großer Schaden. Ihr habt die Geschichte von Ansgar gehört. Von uns hört ihr jetzt erstmal eine Woche nichts mehr, aber dann kommen wir zurück.
Genau, und immer eine Woche vorher auf RTL Plus und danach auf allen anderen Plattformen, über die man Podcasts hören und empfangen kann.
Hören ist noch ein gutes Stichwort. Wenn ihr unser Hörbuch hören möchtet zu Tatort Krankenhaus, das ist nämlich jetzt auch raus, dann greift zu, bestellt euch das. Es heißt, wenn Ärzte Fehler machen, genauso auch wie unser Buch. So, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.